Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, hört halt.
Radio 1. Die kluge Sendung zur klügsten Nacht.
Genau, ich darf nochmal darauf hinweisen, wenn Sie tatsächlich an der klügsten Nacht des Jahres teilnehmen wollen, können Sie das immer noch tun per Online-Vorträge. Die sind alle feinsäuberlich aufgelistet auf der Seite der Langen Nacht der Wissenschaften. Viele interessante Sachen dabei, noch bis spät in die Nacht hinein. Schauen Sie da mal rein, irgendwas finden Sie schon. Oder noch lieber ist mir natürlich, bleiben Sie einfach bei uns, denn Radio 1 hat schon eine Auswahl getroffen. Jetzt geht es zum Beispiel um, na, sagen wir mal, den Klimawandel. Sie haben ja vielleicht gemerkt, der hat den Wahlkampf erreicht, nicht nur in Sachsen-Anhalt, morgen auch zur Bundestagswahl im September. Jüngste Aufreger, 16 Cent mehr pro Liter Benzin oder Diesel bis 2025. Auweia, schreit die Boulevardzeitung mit den großen Buchstaben, diese Grünen wollen das Benzin teurer machen. Dabei ist das längst beschlossene Sache, und zwar nicht von den Grünen beschlossen, sondern von der Großen Koalition. Die Benzinpreiserhöhung ergibt sich nämlich aus dem CO2-Preis im Verkehr, eingeführt von CDU, CSU und SPD, die plötzlich die eigenen Beschlüsse nicht mehr kennen wollen. Aber so ist das ja oft. Im Kopf sind alle grün und pro Klima, in der Praxis nicht. Warum schaffen wir es nicht, uns nachhaltig zu verhalten? Das ist Thema der Psychologin und Geografin Dr. Katharina Beierl vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung. Frau Beierl, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Schön, dass Sie bei uns sind. Ich will es mal so sagen, wenn ich meine Kinder in einem Diesel-SUV zur Fridays for Future-Demo fahre, was läuft dann verkehrt?
Da läuft, glaube ich, verkehrt, dass ganz viele verschiedene Prioritäten bei den Eltern natürlich im Kopf rumschwirren und sie ihr Kind möglichst sicher zur Demo bringen wollen. Die Kinder wollen da natürlich demonstrieren. Die Eltern demonstrieren natürlich auch damit, dass sie die Kinder dahin fahren. Hey, ich bin dafür. Ich bin dafür, dass du das machst. Und ich stehe da auch dahinter, habe aber gerade vielleicht keine andere Möglichkeit, dich da sicher hinzubekommen. Und deswegen spielen natürlich ganz viele verschiedene Verhaltensweisen und Prioritäten da eine Rolle, um uns nachhaltiger zu verhalten. Und deswegen ist es auch nicht immer ganz einfach.
Nun sind ja viele Nachhaltigkeitsstrategien zurzeit auf Elektromobilität ausgelegt. Da heißt es dann, okay, Elektromobilität verbraucht natürlich keine, da werden keine Abgase emittiert, das ist gut für den CO2-Haushalt. Ja, aber, sage ich dann, mein Auto ist dann schon 10 Jahre alt, neues würde enorme Ressourcen verbrauchen und dann die Batteriefrage, seltene Erden in den Elektroautos. Woher weiß ich denn, dass mein Verhalten klimaschädlicher ist als das meines Nachbarn mit seinem protzigen neuen Tesla?
Gut, das ist die Frage, ob man das unbedingt immer so wissen muss. Es gibt ja immer so die Daumenregel, dass man möglichst sich nachhaltig verhält, wenn man regionale, saisonale, nachhaltig produzierte und faire Produkte kauft. Bei Autos oder Mobilität ist es natürlich so, wissen jetzt mittlerweile alle, man sollte möglichst wenig fliegen, möglichst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, möglichst mit dem Fahrrad. Und wenn es nur um das Auto geht und ob ich mir ein neues kaufe oder nicht, da sind natürlich dann so Sharing-Angebote, die umweltfreundlichere Variante und da, weil im Prinzip, wie viel Zeit am Tag sitzt man im Auto? Das ist nicht so massig viel. Die Autos parken aber die Straßen zu, dann habe ich wieder als Fahrradfahrer oder Fußgänger verschiedene Probleme und das ist meines Erachtens dann auch der Schlüssel für eine autofreiere Stadt, wenn man viele Sharing-Angebote auch über den Stadtrand hinaus dann hat.
Und Berlin ist ja da gerade so ein Nachhaltigkeitslabor. Wir erleben gerade, dass der rot-rot-grüne Senat in manchen Bezirken den Autofahrern das Leben zur Stauhölle macht. Kreuzberg wird einspurig in vielen Fahrradstraßen, geht nicht mal mehr das. Gleichzeitig aber wird der öffentliche Nahverkehr nicht so sicher, so bequem, so sauber und so coronafrei betrieben, dass mir der Umstieg leicht gemacht wird vom Auto auf die Öffis. Fängt die Politik manchmal am falschen Ende an, bei den Verboten statt bei den Anreizen? Müsste man nicht erst das eine so gut ausbauen, dass ich eigentlich sage, ja, was soll ich noch mit dem Auto? Viel bequemer mit der Bahn.
Also es muss natürlich an allen Ecken angesetzt werden. Es braucht die politischen und regulativen Rahmenbedingungen, um eben Anreize zu setzen. Gleichzeitig natürlich auch ein gewisses Verbot wahrscheinlich von nicht nachhaltigen Verhaltensangeboten. Aber ich bin eigentlich immer noch eher dafür, dass man über Anreize und eine Förderung geht, dass man zum Beispiel dann eben nicht nachhaltige Dienstleistungen und Waren einfach teurer macht, indem man da den Preis für ökologische und soziale Folgen Folgekosten von vornherein mit drin hat und nachhaltige Produkte, die natürlich dann auch Umwelt schützen, sozialverträgliche Arbeitsplätze schaffen, gute Arbeitsbedingungen haben, dass die im Prinzip dann preiswerter werden und gefördert werden. Und so fällt uns dann als Verbrauchern und Verbraucherinnen einfacher, unser Verhalten umzustellen und automatisch zum nachhaltigen Produkt zu greifen.
Was raten Sie denn als Psychologin Menschen, die jetzt ein schlechtes Gewissen plagt, die sagen, ach Gott, mein ökologischer Fußabdruck ist noch immer zu groß, wie kann ich mein Leben umstellen? Nachhaltig.
Nachhaltig. Natürlich gibt es da ganz viele Ecken. Wie gesagt, eins hat man schon gesagt, die nachhaltige Mobilität. Also einfach nicht mehr fliegen. Nach Möglichkeit. Das zweite ist, möglichst wenig Fleisch zu essen und möglichst regionale, saisonale und fair produzierte Produkte zu kaufen und dann auch zu vertilgen. Vielleicht auch Obst und Gemüse selber anzubauen, vieles nach Möglichkeit selbst zu produzieren. Dann, wenn man sein Haus umbaut oder renoviert, da von vornherein auf nachhaltige Varianten achten, dass man gleich dann versucht, den nachhaltigen Stromanbieter zu wählen, eben vielleicht dann tatsächlich näher an die Arbeitsstätte ranzieht, damit man gar nicht erst so weit irgendwo hinfahren muss, zu einer nachhaltigen Bank zu wechseln. Denn das vergessen viele, weil das nicht sichtbar ist. Eine nachhaltige ethische Bank investiert eben das Geld, was man dort anlegt, eben nicht in Waffengeschäfte, nicht in Erdölindustrie, nicht in nicht nachhaltige Sachen, sondern macht das im Prinzip auch sehr transparent, worein das Geld investiert wird. Und da ist natürlich dann nochmal ein großer Fokus auf Regionalität. Denn wenn Dinge gar nicht erst so weit um die Welt geschippert werden müssen, um bei uns anzukommen, und wir die Arbeitsbedingungen direkt vor der Nase haben und auch vielleicht vor der Nase haben, wie Dinge entsorgt werden, dann können wir das alles ganz anders wahrnehmen und ganz viel mehr uns auch da entsprechend für die Nachhaltigkeit einsetzen.
Nachhaltigkeit ist machbar, Frau Nachbar. Ich sage herzlichen Dank dafür an die Psychologin und Geografin Dr. Katharina Beierl vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung. Danke, dass Sie bei uns waren.
Ja, gerne.
Und Sie hören das in der langen Nacht der Wissenschaften auf Radio 1.